Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Dieter Hecking zu Gast bei Inside VfL vor dem Derby gegen Dortmund. Wir fragen ihn natürlich über seine Gefühlswelt vor dem Derby jetzt. Wie zufrieden ist er aktuell mit dem Kader vom VfL Bochum, aber generell mit der Gesamtsituation, mit seinem Job beim VfL Bochum? Und könnte er sich auch nochmal vorstellen, den zu verlängern, entweder als Trainer oder Sportgeschäftsführer? Und wir stellen uns die Frage, wenn die Kurve ruft, wir wollen den Trainer sehen, kommt er dann auch? Wann ist es soweit?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen zu dieser Sonderfolge. Sonderfolge, denn wir haben einen besonderen Gast heute da, Dieter Hecking, Trainer von VfL Bochum. Hallo.
Hallo.
Und Ralf Ritter ist dabei, von der WAZ erstmal, genau.
Ja, hallo Annalena. Und hallo vor allem Herr Hecking, vielen Dank, dass Sie da sind.
Genau, und mit mir zusammen Ihnen ein paar Löcher in den Bauch zu fragen. Mein Name ist Annalena Fethke. Ja, zu Ihnen noch mal ein paar Worte. 60 Jahre alt sind Sie, geboren in Castrop-Rauxel, Vater von 5 Kindern und der älteste und mit Abstand erfahrenste, wir haben gerade noch mal nachgezählt, 430 Bundesligaspiele, damit der erfahrenste Bundesliga-Trainer, den hat Bochum gerade, den haben wir heute im Studio. Unter anderem DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg im Jahr 2015. Sie sind jetzt seit November beim VfL Bochum, haben den Verein in hoffnungsloser Lage fast übernommen, nach einem Punkt aus 9 Partien. So.
Aber so hoffnungslos sehen Sie nicht aus, oder?
Man darf nie hoffnungslos sein.
Den Eindruck haben Sie von vornherein auch nicht gemacht.
Nein, ich denke, klar, wir wussten, oder als ich das Angebot vom VfL Bochum bekommen habe in Form von Gespräch mit Ilja, kennt sich, war uns allen bewusst, dass das natürlich, wenn du 9 Spiele nur einen Punkt geholt hast, dass das herausfordernd wird und auch nicht mal eben ad hoc zu beheben ist, das Ganze. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es zumindest realistisch scheint, dass man eine Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen. Das haben wir in den letzten 12 Spieltagen hinbekommen. So, und jetzt liegen noch 13 vor uns, wo wir dann vielleicht doch hoffentlich irgendwann noch den entscheidenden Schritt machen müssen, dass wir mal wegkommen von diesem 18. Tabellenplatz.
Absolut.
Sie haben, um da mal ins Private ein bisschen abzudriften gerade.
Über den VfL wird es natürlich auch noch gehen,
Im letzten Oktober einen Halbmarathon gelaufen in Rom, richtig? Sie haben es ins Ziel geschafft.
Ja.
Dieses Jahr wieder geplant?
Ist geplant, also sogar schon im April für Hannover. Jetzt habe ich mich aber leider ein bisschen verletzt, sodass mein Trainingsplan ein bisschen durcheinander geworfen ist. Ich verliere jetzt 2-3 Wochen. Und deshalb wird es wahrscheinlich Hannover nicht werden, aber wir haben im Herbst in der Länderspielpause, ist glaube ich Valencia angesagt und den würde ich dann gerne laufen.
Also sind Sie fitter jetzt, seit Sie beim VfL Bochum sind oder weniger?
Im Moment laufe ich zu wenig, müsste mehr sein, um so einen Halbmarathon zu
Verletzungen.
Laufen. Ja, auch vorher war natürlich schon, ich nehme mir eigentlich vor, so zwei bis dreimal die Woche die Laufschuhe anzuziehen, aber das geht natürlich immer nicht, wenn du so im Job drin bist, wie du jetzt wieder drin bist, das war vorher einfacher. Ja, das war das Positive. Wenn du nicht im Job bist, hast du mehr Zeit, um dich körperlich in Schwung zu bringen. Aber trotzdem ist es für mich schon so, dass ich sehr viel Wert drauf lege auf Sport und auch auf Gesundheit. Und von daher tut es mir gerade ein bisschen weh, dass ich nicht so agieren kann, wie ich gerne möchte.
Wie groß ist Ihr innerer Schweinehund, was das angeht?
Am Anfang habe ich gedacht, schaffe ich nie, weil ich noch nie länger als 15 Kilometer gelaufen bin. Und meine Söhne waren ja der Antrieb, die mir gesagt haben, Papa, wir machen das zusammen. Also es war so ein Vater-Sohn-Event mit Schwiegersohn und noch 2 Freunden dabei. War ein tolles Ding, ganz klar. Und dann noch in Rom zu laufen, an jeder Sehenswürdigkeit vorbeizulaufen, die man dann in meinem Tempo auch wahrnimmt. Ja, andere, die laufen auch da vorbei und sehen nichts. Ich habe aber alles gesehen.
Genießer.
Ja, und habe dann wirklich so bei Kilometer 18,5 saß Teufelchen auf der Schulter und meinte, was machst du hier eigentlich? Aber der Engel hat dann gesiegt, hat gesagt, wir tragen dich jetzt über die Ziellinie und dann kannst du dich genüsslich zurücklehnen. So haben wir es dann auch gemacht.
Dieser kleine Teufel, der passt auch ein bisschen zum VfL Bochum in dieser Saison. Wie wichtig ist das für Sie auch als Trainer, dass die Spieler diesen inneren Schweinehund, wie Sie es jetzt mit 60 Jahren beim Halbmarathon vorgelebt haben, überwinden? Ist das so ein Kernthema für Sie auch als Trainer?
Nein, ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich nur über die Mannschaft oder den Kader vom VfL Bochum spricht, da ist jetzt keiner dabei, der die Situation nicht annimmt, ist keiner dabei, der jetzt sagt, ich lass mal irgendwie laufen, es geht schon irgendwie weiter, wenn wir absteigen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Mannschaft setzt sich komplett damit auseinander mit der Situation, versucht immer auch im Training am Maximum zu arbeiten, dass wir da wirklich auch Verbesserungen hinbekommen. Klar stößt man immer noch mal an Grenzen eines Kaders, das ist uns auch allen bewusst. Und trotzdem sehen wir eben, dass wir jetzt mit vermehrt mehr Arbeit, aber eben jetzt auch in Kiel, wenn ich da mal die erste Halbzeit nehme, was wir da fußballerisch gezeigt haben, da sieht man, wenn wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätten, ein bisschen mehr Ergebnisse gehabt hätten schon in den letzten Wochen, glaube ich, kann mit dieser Mannschaft auch in der Hinsicht auch noch mehr gehen. Aber das ist dann eben das Momentum. Du brauchst jetzt einfach mal, was ich auch schon seit Wochen sage, einfach mal so einen Befreiungsschlag. Dem laufen wir immer noch hinterher in den letzten Wochen schon. Der ist uns nie ganz gelungen. Immer mal so andeutungsweise. Und das wird die Aufgabe sein. Wir brauchen irgendwann mal ein Spiel, wo wir außergewöhnlich gut performen und dann 3 Punkte holen, die wir nicht eingerechnet haben.
Worauf legen Sie als Spieler Wert im Umgang mit, als Trainer so rum, Wert?
Danke, dass Sie mich nicht als Spieler war der Halbmarathon.
Von der Fitness her, also bitte.
Deshalb, da haben Sie schon die richtige...
Halbmarathon und ich habe neulich beobachtet, wie Sie mit Murat Ural, dem Co-Trainer, Zielschießen gemacht haben. Also das war à la Bonheur.
Da hat er ja keine Chance, ärgert sich immer.
Sehr gut.
Nee, aber zurück.
Aber nochmal genau, worauf legen Sie als Trainer Wert bei den Spielern? Wir haben ja durchaus auch diese Interviewtöne alle gehört. Gerrit Holtmann, der sagt ja, also wir glauben ihm einfach alles. Wir haben auch diesen schönen geflügelten Begriff Hacking-Euphorie hier im Podcast öfter benutzt. Ist das was ganz organisch entsteht in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft bei Ihnen?
Also ich glaube, das bin ich dann vielleicht, der als Typ, wie ich eine Mannschaft führen möchte. Bei mir ist wichtig, dass die Spieler sich einfach mitgenommen fühlen, dass sie mit jeder Art von Problemen auch zu mir kommen können, sei es auch mal privater Natur. Dass ich da meine Tür offen ist, dass ich auch verstehen will, warum vielleicht der eine oder andere mal durchhängt. Muss ja nicht immer nur mit dem Fußball was zu tun haben. Man muss noch mal ein bisschen im Hintergrund abklappern. Und dass die Spieler einfach wissen, ja, wenn sie zu mir reinkommen, dann gibt es das offene Wort. Ja, da wird nicht rumgeeiert und dann irgendwie nach Ausflüchten meinerseits gesucht. Also sie kriegen dann schon das, was ich auch denke. In dem Moment, warum vielleicht ein Spieler nicht spielt. Ja, die Fragen sind ja die meisten, die dann gestellt werden. Warum bin ich jetzt nicht gerade in der ersten Elf? Und dann gibt es halt von meiner Seite aus das, was ich sehe, warum vielleicht da im Vergleich zum anderen Spieler, zu seinem Konkurrenten auf der Position, vielleicht der andere die Nase vorn hat und sagt, aber die Tür ist offen, du kannst einfach noch mehr Gas geben und mir zeigen, dass du an diesen Schwächen arbeitest und dann wirst du irgendwann spielen und der andere wird hier sitzen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Spieler einfach das Vertrauen haben müssen, dass wenn sie mit mir reden, dass sie da nicht irgendwie eine Mogelpackung von mir vorgehalten bekommen, sondern einfach das, was ich gerade in dem Moment denke. Und das spüren die Spieler, das habe ich auch in Stationen vorher gemerkt, dass das mir auch hilft, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man irgendwo dem Spieler was vormacht, weil es holt dich irgendwann ein, weil irgendwann sitzt der Spieler wieder vor dir und sagt, ja, aber sie haben mir doch gesagt, das vor 4 Wochen noch und du weißt dann vielleicht nicht, was du gesagt hast, weil du dann vielleicht doch mal irgendwo eine kleine Schummelei eingebaut hast oder eine kleine Lüge eingebaut hast und das bin ich nicht und deshalb, glaube ich, verstehen die Spieler sehr schnell, was ich von ihnen erwarte und das macht es vielleicht dann auch aus, dass die Spieler eben glauben, ja, wenn man mit ihm redet, kriegt man halt eine ehrliche Antwort.
Ja. Wonach ja auch immer wieder gefragt wurde, ein Myron Boadu, jetzt ist er verletzt, leider muss ich sagen, aber hat halt nicht immer gespielt von Anfang an. Sie sagten gerade, die ziehen alle mit im Training, aber ich habe spekuliert zumindest dann immer, er hat vielleicht nicht so ganz mitgezogen im Training. Ist das auch so eine Herangehensweise da, das Letzte aus ihm herauszukitzeln oder wie gehen Sie mit solchen Spielern um, die aus meiner Sicht zumindest qualitativ auf jeden Fall in die Startelf gehören?
Da teile ich ja die Sicht, das habe ich ja auch gesagt, dass Myron sicherlich vom Potenzial her unser bester Stürmer ist. Ja, aber es gibt eben ja auch Vergleiche, wo wir dann auch sagen, ja, bei allem Potenzial muss man auch sehen, dass er für die Mannschaft auch sich auf Deutsch den A aufreißt. Ja, damit auch die Mitspieler sehen, ja, das ist einer von uns. Und das war eben bei Marlon auch aus unterschiedlichsten Gründen. Ich bin gekommen, da kam er gerade aus der langen Verletzung. Ganz normal, er hat davor wenig gespielt, bevor er beim VfL Bochum war, auch mit Verletzung immer wieder. Und dann habe ich auch gesagt, wir brauchen jetzt mal einen Aufbau, wo er uns dann auch mal konstant zur Verfügung steht. Es nützt nichts, wenn er dann wieder ein Spiel macht und es uns wieder 4 Wochen ausfällt. Das haben wir uns auch bewusst ein bisschen länger Zeit genommen mit ihm. Trotzdem gab es dann Anfang des Jahres eben auch mal deutliche Worte in seine Richtung, weil ich eben nicht zufrieden war. Damit muss dann ein Spieler auch mal leben, weil kritisiert werden wir alle und irgendwann ist auch der Trainer im Moment, ja gut, wenn alle das glauben draußen, dass der so gut ist, dann muss ich irgendwann auch mal sagen, nee, ganz so ist es eben nicht, weil dann ist ein Irrglaube da und keiner versteht, warum er vielleicht nicht spielt. Und deshalb wähle ich dann auch manchmal auch den Weg über die Öffentlichkeit, damit auch die Öffentlichkeit genau weiß, okay, ja, ist ein Hoffnungsträger, aber vielleicht noch nicht ganz so in der Verfassung. Und das war jetzt die letzten Wochen so, dass er immer mehr Einsatzzeiten bekommen hat. Dann haben wir gesehen, gegen Leipzig hat das perfekt funktioniert. Gegen Gladbach war es weniger gut. Dann kam das Heimspiel Freiburg, wo er dann von der Bank gekommen ist, wo ich gesagt habe, muss wieder mehr kommen, um ihn auch so ein bisschen nochmal zu kitzeln. Jetzt in Kiel hat das wieder abgeliefert. Und dann sieht man auch, dass ich ihm wirklich auch jegliche Chancen einräume, an Spielzeiten zu kommen. Leider, jetzt ist er verletzt und dann wird uns sicherlich jetzt, denke ich, zumindest mal die nächsten beiden Spiele ausfallen. Das ist ärgerlich, aber ist eben auch in unserer Situation nicht zu ändern.
Wir schauen gleich natürlich auch noch auf das Spiel am Samstag gegen Dortmund. Also wie intensiv nehmen Sie gerade den Abstiegskampf in Bochum wahr? Was macht das mit Ihnen auch? Und nach all der Zeit im Geschäft, überrascht Sie überhaupt noch was?
Also die Situation, klar merke ich, dass, dass so ein Kribbeln da ist. Ja, jeder wünscht uns, der mit dem VfL natürlich sympathisiert, Mensch, ein Sieg in Kiel hätte uns jetzt mal gut getan. So denke ich natürlich auch. Und dann bin ich natürlich auch mal kurz nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht und weiß natürlich auch trotzdem, dass es auch einen Gegner gibt, der natürlich die gleiche Situation hat wie wir jetzt in Kiel, die auch alles versuchen, um die drei Punkte zu erlangen. Es macht mit mir sehr wenig. Ich glaube, das ist eben die Erfahrung, die ich habe.
Die gesunde Distanz irgendwo.
Die gesunde Distanz, dass ich nicht zu viel an mich ranlasse. Ich lese relativ wenig. Foren bin ich nie unterwegs. Ja, mir ist dann lieber, dass man mich direkt anspricht, auch auf dem Trainingsplatz. Und wenn man dann mal eine Frage hat, dann bleibe ich auch mal stehen. Also, weil es bringt mir nichts. Weil das sind alles halbseitige Geschichten, die da oft stehen. Und wird zwar sicherlich auch fachlich aus deren Sicht gut hinterfragt alles, aber das kann ja nicht meine Meinung sein, weil ich bin ja täglich vor Ort und sehe die Spieler in jedem Training und muss danach meine Entscheidung treffen. Also von daher lasse ich relativ wenig an mich ran. Das hilft mir enorm, weil damit bin ich nicht so abhängig von anderen Meinungsgebern. Ja, weil es ist viel so, viele Köche verderben den Brei und je mehr du fragst, kriegst du verschiedenste Antworten. Und deshalb ist es für mich immer wichtig, dass ich am Ende des Tages die Tür zumache und sage so, wie machst du es jetzt? Hast du ja alles angehört? Ja, und dann braucht auch keiner mehr dazwischen reden, weil dann fertig dann schon das Urteil. So wie die Aufstellung jetzt gegen Dortmund, habe ich dann schon im Kopf und diskutiere sie natürlich mit meinem Trainerstab. Aber am Ende des Tages, wenn da nicht viele andere überzeugende Argumente kommen, bin ich dann schon für mich im stillen Kämmerlein allein und lege das dann auch fest.
Sie haben es angesprochen vorhin, 2-2 in Kiel war jetzt nicht das, was ihr erhofft hattet. Wieder kein Befreiungsschlag. Gefühlt, muss man sagen, liegt der VfL Bochum irgendwie die gesamte Saison immer am Boden und nach vielen Spielen denkt man, das war's jetzt. Ich weiß noch, nach dem 0-1 gegen Bremen haben viele gedacht, spontan, das war's. Nach dem 0-1 gegen Freiburg haben viele gedacht, das war's. Jetzt in Kiel nicht gewonnen, gegen wen denn sonst? Wie machen Sie das mit der Mannschaft? Müssen Sie da nicht vor allem die Köpfe immer wieder aufrichten, statt auf die normale Trainingsarbeit Wert zu legen? Sind Sie da nicht mehr als Psychologe sogar immer wieder gefragt, dass die Mannschaft nicht den Glauben verliert, bei all den Nackenschlägen immer?
Also ich glaube, ja, natürlich sind es auch Mannschaftssitzungen, wo man auf das eine oder andere Thema eingeht. Ich mache es aber nicht zu groß, diesen Abschiedskampf, weil der Druck, jetzt nehme ich das Wort doch auch mal in den Mund, der Druck ist natürlich zu spüren, auch bei den Spielern, die natürlich viel mehr vielleicht darunter noch zu kämpfen haben als ich. Weil ich sage, ey, bleibt ruhig, es kommt sowieso so, wie es kommen soll. Ja, das ist so ein Satz, der meine Oma immer gesagt hat, es kommt so, wie es kommen soll, Junge. Ja, Hauptsache du arbeitest und gibst Vollgas, dann kriegst du das, was du verdient hast. Und das ist so mein Credo über Jahre gewesen, so war ich als Spieler, so war ich in der Schule unterwegs, so bin ich jetzt als Trainer unterwegs. Ich glaube, du kannst viel beeinflussen, du da brauchst gar nicht so viel nach links und rechts gucken, du hast es selbst in der Hand, das haben wir immer noch, obwohl wir eben schon vielleicht 4-5 Mal schon in dieser Saison als abgeschrieben gegolten haben. Wir sind immer noch dran. Klar, die Konkurrenz punktet auch nicht so. Das hilft natürlich in unserer Situation. Wäre was anderes, wenn die jetzt schon überall, alle Mannschaften wären über 20 Punkte, dann wäre es wahrscheinlich aussichtslos, das Ding irgendwie hinzukriegen. So hat man natürlich immer noch die Hoffnung, ja, Kiel, Heidenheim sind auch da, Hoffenheim ist auch noch nicht so weit weg. Machst du mal aus den nächsten 3-4 Spielen mal nicht 2-3 Punkte, sondern machst mal 6-7. Vielleicht kommst du auch nochmal so an die Mannschaften, die um die 20-21 Punkte sind. Vielleicht kommst du nochmal ran. Die Hoffnung musst du immer haben. Weil am Ende ärgerst du dich, wenn du zu früh die Flinte ins Korn wirfst. Und da bin ich relativ entspannt. So reden wir auch mit der Mannschaft. Die Mannschaft schafft es immer wieder. Auch Kiel, klar, haben wir uns erhofft. Waren wir kurz davor, es zu schaffen. Ja, letztendlich ist es ein Punkt, ja, aber ein Punkt hilft auch. Ist ein Teilerfolg, ist auch ein Erfolg, ein Punkt. Ja, wenn wir verloren hätten, wäre die Situation noch schwieriger geworden. So haben wir zumindest Kiel bei uns behalten. Und von daher können wir im Moment noch sagen, wir haben noch 13 Spiele vor der Brust. Wir wissen um die Terminierung. Klar, da gibt es noch einen Viererpack zwischendrin, der nicht ganz so angenehm ist. Aber wir wissen auch, zu Hause haben wir jetzt gegen Leipzig, gegen Leverkusen auch gezeigt, warum sollen wir da nicht gegen Frankfurt und Stuttgart zu Hause auch punkten können. Ich sage, am Ende liegt es an uns.
Wäre die Rettung denn dann ein Wunder. Das ist ein Wort, das seit dem Aufstieg hier in Bochum immer wieder kursiert. Ich sage ja nein.
Wunder insofern, dass man schon gucken muss, um das auch ein bisschen einzuordnen mal, wo liegen wir in der Nahrungskette? Ja, obwohl man jetzt im vierten Jahr in der Bundesliga ist und alle denken, Mensch, so müsste da auch ein bisschen Geld da sein, aber du merkst halt trotzdem, dass du in der Nahrungskette in der Bundesliga immer noch weit unten bist. Wenn ich jetzt unseren Gegner vom letzten Wochenende nehme, die konnten halt in der Winterpause Spieler für 5 Millionen verpflichten insgesamt. Ja, war noch an einem Stürmer dran, der eine Transfersumme von 3 Millionen gekostet hätte. Da waren wir auch kurz hinterher. Da haben wir gehört, 3 Millionen Ablöse, wie soll das gehen? Ja, und Holstein Kiel hat es bezahlt. Also die hätten, wenn sie, der Spieler hat sich dann leider verletzt in der Vorbereitung. Dadurch war das halt auch kein Transfer mehr nach Kiel. Aber sie hätten diesen Spieler für 3 Millionen auch noch geholt. Das heißt, sie hätten im Winter 8 Millionen in die Hand genommen, um den Klassenerhalt irgendwie abzusichern. Und das war eben oder ist bei uns beim VfL Bochum nicht möglich. Und das muss man wissen, wenn man sich auch der Aufgabe stellt. Und das war aber für mich kein Problem, weil ich gesagt habe, ja, dann lass uns doch mit den Leuten arbeiten, die da sind. Und wir versuchen da das Beste rauszuholen. Das machen wir gerade. Ich glaube, viel besser als wir die erste Halbzeit in Kiel können wir auch nicht spielen. Ja, das war schon nah am Maximum. Ja. Das wäre schön gewesen, wenn wir das über 90 Minuten hinbekommen hätten. War ein bisschen schade, dass dann Gerrit Holtmann und Marion da kurz vor der Halbzeit bzw. in der Halbzeit ausgewechselt werden mussten, weil sie beide sehr gut im Spiel waren. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Moritz Boschinski und Philipp Hoffmann dann reingekommen sind. Sie waren einfach gut im Spiel und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft. Mensch, die beiden, Mauli, waren gerade gut drin, ja, und sie sind dann wieder raus. Das ist dann ärgerlich, aber letztendlich haben auch Moritz und Hoffi ihre Möglichkeiten gehabt. Sie hätten auch noch das 3-2 machen können, beide. Also die Chance war ja trotzdem da.
Wir hatten sie ja vorab hier im Podcast angekündigt. Das heißt, die Leute konnten sich vorbereiten, konnten uns Fragen schicken vorab. Und User Tobias 9935 hat kommentiert und gefragt, erstmal Stichwort Wintertransferperiode, ja, wie zufrieden sie damit sind. Was kann auch ein Kraus oder ein Masuras dem Bochumer Offensivspiel noch bringen, fragt er.
Ja, also diese Transferperiode im Winter, habe ich auch schon ein paar Mal betont, ist keine schöne, weil du eigentlich da was korrigieren musst oder beziehungsweise auf etwas reagieren musst, wo den Kader betrifft, sprich, sind viele Verletzungen gewesen, du hast keinen Rhythmus, der Erfolg ist nicht so da, also versuchst du irgendwo die Fehler zu korrigieren, die in der Vergangenheit lagen. Dann haben wir aber auch relativ schnell gesagt, ja, aber jetzt nur um den Kader mit Masse aufzufüllen, das wird uns auch nicht helfen. Ja, wir haben mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, wo wir sofort gewusst hätten, der wird uns qualitativ besser machen, der uns dann aber abgesprungen ist oder auf ein anderes Angebot gewartet hat und uns dann nur benutzt hat. Das gab es auch. Brauchen wir jetzt nicht namentlich Spieler zu nennen, aber es gab eben diese Fälle. Dann gab es Spieler, eine ganz große Masse an Spielern, wo wir gesagt haben, bringt der uns jetzt wirklich was? Da wurden Innenverteidiger angeboten. Wir haben nur genügend Innenverteidiger, brauchen wir gar nicht uns mit beschäftigen, sodass wir auch die Positionen eigentlich klar umrissen hatten. Wir hatten dann im defensiven Mittelfeld mit Tom Kraus, das hat sich dann kurzfristig ergeben. Da war ich eigentlich schon im Ende Dezember an ihm dran, um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann hieß es aber, nee, Luton wird ihm keine Freigabe geben, wird schwierig. Und dann gab es plötzlich drei oder vier Tage vor Transferschluss, da ging die Tür auf, weil neuer Trainer bei Luton Town, Tom hatte so ein bisschen Heimweh. Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, wie wäre es dann doch mit dem VfL Bochum? Und dann ging das so schnell. So was wünscht man sich natürlich auch als Trainer, dass dann so ein Transfer innerhalb von 48 Stunden durchgezogen wird. Sodass wir gesagt haben, ja, wir haben zwar jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler, aber Bero war jetzt schon gesperrt, Sissoko war jetzt gesperrt. Ich war halt froh, dass der Tom als Alternative zur Verfügung stand. Und er hat in den anderthalb Spielen, die er jetzt gespielt hat, absolut gezeigt, dass er zum VfL Bochum passt. Ist ein Mentalitätsspieler, der sehr aggressiv spielen kann, sehr laufstark ist. Ich glaube, sowas braucht man gerade in der Situation, wo wir gerade sind. Und bei Georgios Masuras war es so, dass der VfL Bochum ja schon länger an ihm dran war, auch ohne meine Beteiligung. Und ich hatte ein paar Informationen über ihn. Ja, wenn wir den kriegen könnten, dann haben wir einen anderen Spielertypen vorne, der auch mal einen Ball halten kann, der sich sehr gut zwischen den Linien bewegen kann. Das macht er wirklich gut und hat man, glaube ich, jetzt auch in Kiel, obwohl er erst einen Tag trainiert hat mit uns, hat er, glaube ich, in Kiel schon angedeutet, wenn er das noch ein bisschen steigern kann, sein Spiel, dass er uns da auf jeden Fall auch helfen kann, die nötigen Punkte zu holen.
Wie geht's ihm denn, um da mal aktuell einzusteigen?
Er hat heute individuell trainiert, wird morgen Teil des Trainings mitmachen, sodass wir davon ausgehen, im Moment, dass es passt bis Samstag. Also da bin ich im Moment guter Dinge.
Und bei Gerrit Holtmann sieht es auch gut aus.
Gerrit Holtmann wird morgen auch Teil integriert werden ins Training. Wir haben eine kurze Woche, die haben jetzt auch nicht so viel verloren, wenn sie jetzt mal eine Trainingseinheit weniger machen. Wichtig ist, dass sie am Freitag voll durchziehen können im Abschlusstraining. Und sollte das der Fall sein, sind es beide Alternativen für die Starthilfe.
Wäre ja nicht unwichtig, denn sie haben den Kader ja verkleinert. Das war ja auch bewusst so. 6 Spieler sind ausgeliehen worden. Deswegen wäre es ja nicht unwichtig, dass Holtmann und Masuras dann zur Verfügung stehen.
Ja, aber wir sind in einer Phase, wo halt Verletzungen alle mal treffen kann. Ne? Und da sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir ein Risiko haben und wir würden mit einem Einsatz vielleicht einen längeren Ausfall befürchten müssen, dann würde ich das Risiko nicht gehen. Dann muss ich halt den verkleinerten Kader in der ganzen Gänze ausnutzen.
Weil Boadu und Maxi Wittig ist gesperrt.
Maxi Wittig ist nämlich gesperrt, auch die beiden fallen auch definitiv aus. Dafür kommt Ibrahim Sissoko auf jeden Fall zurück in den Kader. Also da haben wir schon wieder eine Alternative mehr. Aber sollten Gerrit und auch Masuras ausfallen, ja gut, dann müssen es halt die anderen lösen. Und das habe ich, sage ich auch immer in jeder Mannschaftssitzung, egal wie viele Minuten du am Ende auf dem Platz stehst, wir sind eine Mannschaft, ja, ihr seid eine Mannschaft. Und da wird jeder in der kurzen Zeit oder in der längeren Zeit, die auf dem Platz steht, alles geben müssen. Und wenn einer nur 5 Minuten hat am Ende und er rettet uns einmal auf der Torlinie ein Gegentor oder schießt vorne eins und spielt nie wieder, hat er seinen Anteil daran, wenn wir den Klassenerhalt schaffen.
Fast wie Noah Losli.
Ja, aber,
so ein bisschen,
ja, aber auch Noah Losli.
Rettergrätsche in Düsseldorf.
Ja, zum Beispiel, genau. Und
dafür wird er auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ne?
Ja. Einmal das und er ist halt jemand, jetzt ist er zwar ausgeliehen, aber der in jedem Training trotzdem, obwohl er bei aller Enttäuschung, dass er nicht so berücksichtigt wurde bei der großen Konkurrenz, die auf der Position auch ist, hat er immer Vollgas gegeben und das hilft einer Mannschaft auch, wenn sie da welche dabei haben. Die wissen um ihre Rolle, die wissen, Einsatzzeiten sind eher wenig. Kann man sich drüber ärgern, aber wenn man sich dann auch noch gehen lässt, dann wäre es schlecht. Aber gerade Noah Losli ist zum Beispiel, wo man sagen muss, der hat immer Vollgas gegeben und hat damit auch der Mannschaft eine gewisse Stabilität auch gegeben.
Jetzt ist es ja am Samstag das erste Revierderby. Derby, das ist immer so eine Sache, ne? Da gibt ja auch Streit drüber. Es ist nun mal das Ruhrgebietsderby, was gerade in der ersten Liga stattfindet. So. Das erste zumindest für Sie. Wie geht's Ihnen davor? Kribbelt's schon?
Also ich habe, glaube gestern mit irgendeinem auch darüber gesprochen. Ich habe natürlich einige Derbys gespielt. Ja, also ob das Köln-Gladbach.
Aber nicht das Revierderby.
Genau.
So. Genau.
Köln-Gladbach, Nürnberg-Fürth, Braunschweig-Hannover, Hamburg-St. Pauli. Ja, also ich habe sämtliche Derbys, glaube ich, die man spielen kann, habe ich gespielt.
Derby-Erfahrung.
Ja, die habe ich natürlich. Und ja, da weiß ich sofort, das elektrisiert die Fanlager. Ja, wir sind in der Außenseiterrolle, klar, gegen den BVB. Und das macht es natürlich auch so ein bisschen kribbelig für die Dortmunder, weil sie natürlich ungern beim kleinen Nachbarn verlieren würden. Ja, das sind so kleine Psychospielchen, die man da macht. Ja, das gehört dazu. Und man weiß genau, dass man natürlich gerade auch unseren Fans sehr viel geben könnte mit einem Sieg, wenn man dann montags ins Büro geht und dann auch mal den blau-weißen Schal hochhalten kann. Ich glaube, das wäre etwas Tolles, wenn wir das in unserer Situation hinbekommen würden am Samstag. Und deshalb ist die Vorfreude natürlich groß. Wobei ich natürlich auch weiß, dass der BVB schon auch eine sehr gute Qualität hat.
Ja, klar. Wenn man nur den Marktwert sieht, da sind 470 Millionen, treffen da auf 54 Millionen Euro ungefähr. So schätzt es Transfermarkt.de, da bedienen wir uns ja immer ganz gerne. Wie wollen Sie es denn angehen? Trotzdem mutig?
Ja, ich glaube, man hat gestern so die zwei Gesichter gesehen von meinem Champions League-Spiel. Erste Halbzeit fand ich jetzt, war ein ausgeglichenes Spiel, hätte man nicht absehen können, dass der BVB 3-0 gewinnt. Was sie dann zweite Halbzeit gespielt haben, da muss man auch sagen, als Fußballfan, deutscher Fußballfan, freut man sich, dass so eine Mannschaft dann in der Champions League sehr wahrscheinlich dann im Achtelfinale dabei ist. 3-0 sollte nicht mehr schiefgehen. Und wie sie es dann vor allen Dingen auch gespielt haben, das kann ich nicht einschätzen, ob Sporting gestern einen gebrauchten Tag hatte oder nicht, ob das ihr wahres Leistungsvermögen war, aber der BVB hat es auch richtig gut gemacht. Und ja, wie wollen wir es angehen? Ich glaube, wir wissen um unsere Rolle. Ja, wir sind der Underdog und diese Rolle haben wir jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer sehr gut gespielt. Und wir werden den BVB schon versuchen, ihn auf unser Niveau runterzuziehen. Und ja, dann gibt es natürlich hoffentlich auch von uns die Nadelstiche, die wir auch brauchen im Spiel nach vorne, um den BVB auch vor Aufgaben zu stellen. Wenn man sie in Ruhe lässt, glaube, dann haben sie einfach so eine starke individuelle Qualität. Das hat man auch gestern gesehen, am Flügel gut aufgestellt. Zentrales Mittelfeld hat gestern sehr gut harmoniert. Sabitzer Groß und Julian Brandt. Verschiedene Positionswechsel. Also da ist schon wirklich Qualität, aber sie haben es eben auch noch nicht abgerufen, dauerhaft. Ich glaube, darum wird es dem BVB gehen, dass sie jetzt sagen, die zweite Halbzeit ist die Messlatte, das wollen wir in Bochum auch sehen. Ja, und dann liegt es an uns, ob der BVB in dieses Spiel reinkommt oder nicht.
Ja, nach Champions League-Spielen haben sie ja meistens in der Bundesliga nicht so gut ausgesehen.
Ja, das hätten sie jetzt nicht sagen dürfen, weil dann kommt es meistens genau anders.
Jetzt hast du es verflucht. Ja, genau. Danke. Oh. Ganz Bochum wird es bei dir.
Nein. Die Serie hält.
Worauf es ja auch Samstag wieder ankommen wird, sind Tore vom VfL Bochum, so wie häufig. Und mit dem Ausfall von Boadu stellt sich schon die Frage in der Offensive, wer spielt stattdessen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Aufstellung so grob im Kopf. Die jetzt aus ihnen herauszukitzeln, ist natürlich wahrscheinlich utopisch. Aber es gibt ja häufig auch aus dem Fanlager in den sozialen Medien, weiß nicht, wie viel Sie das verfolgen oder verfolgen sollten, das ist ja auch oft nicht so schön, Kritik an Hofmann oder Broschinski, warum die so viel spielen, warum man denen wieder und wieder eine Chance gibt. Wie schauen Sie auf die Offensivsituation jetzt vor Dortmund?
Also erstmal zum ersten Teil der Frage, das habe ich ja eben schon gesagt, mich interessiert nicht, was im Internet steht.
Das
ja,
ist eigentlich auch besser so, ne?
Die Foren, ist viel Populismus dabei, man schießt sich auf Personen ein, ohne Hintergrundinformationen zu haben. Ja, natürlich hätte ich auch lieber Stürmer, die 10 und 12 Tore geschossen hätten. Ja, dann würden wir auch besser dastehen, ganz klar. Aber ich kann nur zu den beiden Spielern sagen, sie lassen ihr letztes Hemd auf dem Platz. Sie versuchen immer alles, sie versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine optimale Leistung abzurufen und das hilft uns auch schon mal. Natürlich würden wir ihnen auch wünschen, dass sie mehr in Abschlusssituationen kommen, aber das ist dann auch Thema der gesamten Mannschaft. Ja, das betrifft dann nicht nur die beiden, ja, es liegt auch daran, wie werden Torchancen kreiert und da zählt für mich der Abwehrspieler genauso dazu wie der Stürmer, weil genauso wie wir von den Stürmern erwarten, dass sie defensiv gegen den Ball gut arbeiten müssen, damit wir eine Stabilität defensiv haben, muss ich auch von unseren Abwehrspielern bzw. Mittelfeldspielern erwarten, dass sie unsere Stürmer auch so in Szene bringen, dass sie möglichst viel in Abschlussaktionen kommen. Und da sind sie zu wenig drin gewesen in den letzten Wochen. Ich glaube, wenn sie bei Bayern München spielen würden, wo du eigentlich gefühlt jede Minute eine Torschance im Strafraum hast, würden Broschinski und Hofmann auch zweistellig treffen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und bei uns ist es eben nicht so. Wir haben nicht so viele Anteile in der gegnerischen Hälfte bzw. im gegnerischen Strafraum. Das macht es für sie nicht einfacher, weil sie auch sehr viel gegen den Ball arbeiten müssen. Dann müssen sie auch, verlieren sie auch viele Körner. Und deshalb sehe ich das in dieser Form nicht ganz so kritisch. Trotzdem muss ich natürlich auch sagen, werden Stürmer an Toren gemessen. Und wenn man jetzt mal das Spiel in Kiel nimmt, Hoffmann hatte eine sehr gute Kopfballchance. Die kann man auch mal machen. Wäre gut gewesen für ihn, für uns. Broschinski hatte so eine Aktion, so einen halben Seitfallzieher, der dann wieder so auf der Linie nochmal geklärt wird. Also sie haben auch ihre Möglichkeiten schon gehabt. Und am Ende des Tages, ja, mit Myron haben wir gesehen, die Problematik haben wir eben schon besprochen. Er ist unser bester Abschlussstürmer. Man sieht, wenn man ihn in Position bringt, dann hat er auch die Qualität, die Tore zu machen. Nur er steht mir eben nicht dauerhaft zur Verfügung. Und das gleiche ist bei Gerrit Holtmann, der auch immer sicherlich für uns enorm wichtig ist mit seiner Schnelligkeit, mit seinem, wie er in der Gruppe agiert. Aber da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass ich den als festen Bestandteil über 90 Minuten jedes Mal einplanen kann. Und auch das ist eben Probleme, die wir mit haben. Und deshalb sind wir vielleicht auch da, wo wir sind, dass wir eben in der Breite dann eben doch nicht die Verlässlichkeit haben, die so ein Kader dann auch braucht, ohne die beiden Spieler Boadu und Holtmann jetzt daran abzuqualifizieren. Sie waren trotzdem in den letzten Wochen Stützen dieser Mannschaft, aber sie ärgern sich ja auch, wenn dann Gerhard Holtmann in der Halbzeit sagt, ich habe muskuläre Probleme, Trainer, es geht vielleicht nach 3-4 Minuten gut und dann sage ich dann auch, du Gerrit, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, du machst einen Sprint und der Muskel ist kaputt, dann fällst du mir 4 Wochen. Ja, das weiß man natürlich außen nicht, aber genau so agiere ich. Und dann kann man, denke ich, auch als Forist, heißt das, glaube ich, dann, oder? Ja. Das vielleicht auch mal ein bisschen anders einordnen.
Ein Leser, Herr Ernst macht Musik, glaube ich, ne? Hat genau. Gerrit Holtmann die Frage, wollte er loswerden, warum nicht mal auf der 9, wenn Boadu ausfällt?
Ja, ist interessant. Ich glaube, als alleinige 9 eher nicht. Ja, wenn musst du schon mit 2 Spitzen spielen, dass er so um einen zentralen Stürmer drumherum spielen kann. Ich glaube, Gerrit braucht schon gewisse Freiheiten, wo er dann auch die Räume nutzen kann mit seiner Schnelligkeit. Aber wie hieß der
Leser? Herr Ernst macht Musik.
Ja, dann hat er eine gute Musik gemacht, weil so ganz abwegig ist das nicht.
Ah, schau. Aber der VfL trainiert, kam heute die Nachricht diese Woche, nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also sie wollen da einiges ausprobieren, was auch wir Medien nicht sehen sollen.
Ja, weil der Fußball ist mittlerweile so gläsern geworden und wir müssen natürlich auch in jedem Spiel immer wieder auch taktieren, was Mannschaftsaufstellungen angibt. Da sind wir schon sehr flexibel geworden in den letzten Wochen, dass wir nicht nur stur ein System spielen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut schon hinbekommen. Und natürlich überlegen wir uns auch jedes Mal, was können wir noch machen, jetzt auch mit Blick Richtung auf Dortmund. was könnte passen. Und es ist immer blöd, wenn das dann im Vorfeld schon rauskommt, weil dann braucht der gegnerische Trainer gar nichts mehr machen und ein bisschen arbeiten soll Niko Kovac auch noch.
Ilja Kelzig, der Geschäftsführer, hat am Sonntag nochmal deutlich gemacht, dass er gerne mit Ihnen verlängern würde, den Vertrag. Ich frage jetzt erstmal so, was schätzen Sie denn am VfL Bochum?
Ja, ich glaube erstmal, dass alles, was ich im Vorfeld mir so über den Verein ausgemalt habe, bevor ich hierher gekommen bin und mich mit dem VfL beschäftigt habe, das ist, glaube ich, zu 100% eingetreten, dass ich hier nach wie vor bei einem Kultverein bin im Ruhrgebiet, der ein sensationelles Stadion hat, wo es einfach Spaß macht, wenn man da samstags um 15.29 Uhr die Treppe hochkommt, hört noch irgendwo Herbert im Hintergrund, ja, und dann gehen die Schals hoch und das hat etwas, ja, das macht auch was mit mir nach wie vor, weil ich denke, boah, geil, ja, da würdest du auch gerne nochmal auf dem Platz stehen, wenn du so die Zuschauer hinter dir spürst. Und ich glaube, das war einmal das, dann war, was mich sehr angesprochen hat, war das Gespräch mit Ilja Kelzig, aber auch mit dem Gremium, ja, wo mir sehr offen, in aller Offenheit gesagt wurde, was ich erwarten kann und was nicht. Ja, und da wusste ich halt von vornherein, okay, die Möglichkeiten sind halt begrenzt. Ja, da darfst du jetzt keine Luftschlösse erwarten. Auch das war ganz klar kommentiert oder moderiert worden von der Gegenseite, mir gegenüber. Und dass ich merke, dass ich natürlich auch mit meiner Art ganz gut ankomme, aber eben wenn ich irgendwo einen Wunsch habe, wie jetzt, dass ich sage, Mensch, unser Trainingsplatz ist nicht mehr der beste, können wir nicht doch noch, jetzt ist leider das Wetter ein bisschen Strich durch Rechnung gemacht, normal sollte jetzt der neue Rasen jetzt schon verlegt sein, so müssen wir es noch ein bisschen schieben, weil nochmal Frost kam, wird wahrscheinlich erst übernächste Woche, aber selbst, dass auch da nicht gesagt wird, nee, geht nicht, sondern man versucht wirklich an allen Dingen zu arbeiten und das ist in der Presseabteilung so, das ist bei den Greenkeepern so, das ist auf der Geschäftsstellenebene so, dass man wirklich alles versucht, um uns möglichst viel Arbeit abzunehmen und man findet immer Lösungen. Und das finde ich sehr, sehr gut und das hat mich eigentlich auch nur bestärkt darin, dass ich sage, ja, so hast du es dir erhofft und es ist voll eingetreten und deshalb fühle ich mich auch sehr wohl beim VfL Bochum.
Das klingt ja alles nach sehr guten Gründen zu bleiben.
Ja, das sind die guten Gründe, genau.
Und jetzt kommen die dagegen sprechen.
Natürlich fallen mir
auch Hand
Dinge
aufs Herz.
Auf, natürlich fallen mir auch Dinge auf, die ich mit Ilja irgendwann mal erörtern werde. Das ist aber nichts, im Moment zumindest noch nichts für die Öffentlichkeit. Ich mache mir natürlich trotzdem auch viele Gedanken, wo kann ich mit beeinflussen, dass wir besser werden, weil darum muss es gehen, selbst wenn wir jetzt den Klassenerhalt schaffen würden, wovon ich immer noch ausgehe, dass wir dann trotzdem nicht wieder in so eine Situation reinkommen, sondern ich glaube, da müssen wir schon aus Sicht des Trainers und vielleicht dann auch aus meiner Tätigkeit vorher als Vorstand, die Erfahrung habe ich natürlich auch 4 Jahre gemacht, dass ich vielleicht dann doch das eine oder andere sehe, wo ich sage, Mensch, da sollten wir zumindest mal drüber nachdenken, ob wir das nicht verändern können. Und das würde ich mit Ilja natürlich auch besprechen wollen und dann wird man sehen.
Also im Moment kein Thema für Sie, eine Vertragsverlängerung, eine vorzeitige und also vor allem auch für die zweite Liga, falls es denn nicht gut geht?
Also damit, mit dem Szenario will ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen, weil es kostet mich dann nur Energie, wenn ich jetzt das negative Szenario in Betracht ziehe. Nochmal, es gibt viele Argumente zu sagen, dass ich bleibe, Liga unabhängig. Es gibt aber auch Argumente, wo ich sage, das will ich geklärt haben im Vorfeld. Nicht, dass man sich irgendwann dann anguckt und sagt, hätte ich es mal angesprochen und man ist dann enttäuscht und beide Seiten müssen das wissen. Also auch die Gegenseite muss wissen, wie ich denke, damit sie auch nicht sagen, ja, warum sagt er uns vielleicht ab? Ja, ich möchte das dann auch schon so klar kommunizieren, was ich denke und das werde ich tun, wenn das Gespräch ansteht. Aber ich sage eben auch, im Moment finde ich einfach, ich habe so viel mit der Mannschaft zu tun und mit der Situation, da geht es jetzt nicht um mich. Mir geht es jetzt wirklich darum, ich will, was ich am ersten Tag gesagt habe, ich möchte am Ende des Tages sagen, ich habe dem VfL Bochum so geholfen, dass er aus dieser mäßigen Situation rauskommt, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Da ordne ich alles unter, dafür opfer ich Freizeit, dafür gehe ich auch, mache ich die Meile mehr. Ja, und das ist mein Antrieb. Und wenn es dann am Ende so wertgeschätzt wird, und das war eine tolle Wertschätzung seitens Ilja Kelzig, das ist bei mir auch genauso angekommen, was er da am Sonntag bei der Sohn gesagt hat. Und ich fand es toll, das ist auch nicht selbstverständlich, in der Kürze der Zeit sowas zu sagen, weil wir arbeiten erst seit Anfang November zusammen, ist ja noch gar nicht so ein langer Zeitraum. Und von daher ist das schon auch bei mir gut angekommen, klar. Ne, aber wie gesagt, es gehört mehr dazu.
Das heißt auch die Überlegung, ob Trainer oder Sportgeschäftsführer ist hinten angestellt im Moment bei Ihnen?
Absolut. Also ich fühle mich wieder wohl, auf dem Trainingsplatz zu stehen. War ja auch eine bewusste Entscheidung, wieder zurückzugehen. Und will auch nicht wie so ein Wackelpeter durch die Gegend laufen, mal so, mal so. Ich habe mich bewusst entschieden, nach dem HSV in die Vorstandsebene reinzugehen, weil ich einfach spannend finde, auch den Fußball mal von der Seite kennenzulernen. Das war immer so mein Ziel auch. Denn wenn man meine Interviews mal so von 2015, 2016, die habe ich mir auch nochmal rausgesucht, mal liest, weil ich das immer sage, war es eigentlich auch so, aber es war so, dass ich immer mal gesagt habe, ich möchte den Fußball auch nochmal von der Funktionärsseite kennenlernen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt war nach 4 Jahren eben die Situation so, dass es in Nürnberg nicht weiterging. Und dann stellte sich mir, ja, was habe ich denn für Möglichkeiten? Und dann habe ich ja auch schon erzählt, dass ich schon mit meiner Frau und auch mit zwei da sehr engen Vertrauten die Frage gestellt habe, als was seht ihr mich eigentlich, als Trainer oder als Vorstand? Und jeder hat gesagt, ja, Vorstand magst du ja vielleicht ganz gut gemacht haben oder vielleicht auch nicht, aber eigentlich bist du Trainer. Ja, und das hat dann bei mir auch so ein bisschen das Umdenken statt, Mensch, wenn sich die Möglichkeit nochmal bietet, auf die Trainerbank zurückzugehen, du bist noch jung genug, du hast noch Elan, fühlst dich gesundheitlich gut, dann mach's doch. Und dann kam das Angebot und ich bereue es nicht, dass ich wieder da bin, wo ich jetzt bin, an der Seitenlinie. Ich ärgere meine gelben Karten, aber das werde ich auch nicht mehr ändern, weil das muss auch sein. Die Emotionalität muss ich auch rauslassen.
Ja.
Also im Moment ist alles gut. Und die Frage, ob jetzt Sportgeschäftsführer oder Trainer, stellt sich, glaube ich, sowohl für Ilja im Moment nicht. Ich glaube, wenn er mit mir über eine Vertragsverlängerung redet, wird es eher um den Trainerjob gehen, denke ich.
Alles klar.
Stichwort Emotionalität. Niko Kovac ist jetzt beim BVB. Kurzfristig hatte Mike Thulberg übernommen und nach dem einzigen Sieg des BVB in diesem Jahr in Heidenheim dann sehr ausgiebig vor der Fankurve gefeiert. Wurde auch nicht überall so positiv aufgenommen, aber bei den Fans kam es gut an. Wann rastet denn Dieter Hecking so aus?
Wann können wir singen, wir wollen den Trainer sehen? Kommst du dann raus?
Also ich bin wirklich einer, der da gerne den Vortritt der Mannschaft lässt, weil die haben dann auch den Beifall verdient. Und ich glaube, es wird sicherlich, wenn wir es schaffen, der Moment kommen, wo ich auch vor der Kurve stehe, weil das ist dann auch was Außergewöhnliches. Aber ich würde da nie alleine stehen. Ich glaube, da habe ich dann auch ein feines Gefühl, dass meine Mitarbeiter, vor allen Dingen mein Trainerstab und auch die Physios, die gehören da genauso hin, weil die machen auch jeden Tag einen Riesenjob. Wenn ich unsere medizinische Abteilung nehme, was die immer wieder auch noch aus dem Hut zaubern, um irgendwie die Spieler noch fit zu kriegen und mit mir diskutieren. Wenn ich meine beiden Co-Trainer sehe, die immer wieder auch versuchen, sich einzubringen, mit Ideen kommen, was Aufstellung angeht, was Taktik angeht. Also wir haben wirklich einen Kreis, die Analysten, wenn ich den Niklas Honnete mal nehme, der wirklich eine fantastische Arbeit im Hintergrund macht, die gar nicht so einer mitkriegt, wie die Außenstehenden. Das sind alles Leute, die, glaube ich, genauso den Beifall verdient hätten, wenn wir es am Ende geschafft haben wie ich. Und deshalb mag ich auch nicht so einen Personenkult um mich, will ich gar nicht entstehen lassen, weil ich einfach sehe, dass wenn wir das schaffen, dann ist es eine riesen Teamarbeit gewesen von vielen. Und die sollten dann genauso vor der Kurve stehen wie ich.
Okay, vielleicht ja schon am Samstag, wer weiß. Ich will es nicht verfluchen.
Aber so ein Derby-Sieg wäre vielleicht mal so ein Grund, es zu machen.
Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, also wenn das nicht ein Aufruf war, nach dem Derby-Sieg den Trainer zu sehen.
Wir üben schon mal die Kurve. Okay, die Zeit ging schon wieder sehr schnell um. Wir danken auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hecking.
Sehr gerne.
Danke für den Besuch.
Herzlichen Dank.
Danke auch an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Am Montag sind wir wieder regulär hier, dann ohne Dieter Hecking.
Aber mit einem Sieg in der Tasche.
Hoffentlich, genau. Macht's gut.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.